Ja, ich freue mich sehr. Zum ersten Mal bin ich in diesem Hause und war vorhin schon mit einigen zum Gebet im Gemeinschaftssaal der APIs. Wilhelm, ja, wer hätte das gedacht? Du hast lange Jahre ein Pflegeheim geleitet und ich habe vor vielen Jahren das gesehen und inzwischen ist es abgerissen und jetzt gibt es hier seit einigen Jahren schon ein neues Pflegeheim. Und 10 Jahre oder wie lange? Ja, und ich weiß nicht, ob die auch schon wieder unter der Landesheimbauverordnung schon wieder Dinge ändern müssen. Müssen sie, ja. Wir müssen es auch schon wieder. Naja, aber das war nicht das Thema. Bin auf jeden Fall sehr gerne mal wieder hier in Denkendorf. Und das Thema des heutigen Abends, ich denke, für uns Christen ist das wichtig, gerade wenn wir den Horizont bedenken, dass wir als Christen auch beschreiben müssen, warum ist Jesus der Weg, die Wahrheit und niemand kommt zu Gott, dem Vater, als durch ihn. Wir sind ja im Dialog mit den Religionen, mit Menschen unterschiedlicher Herkunft. Ja, ich hörte, morgen kommen Sie mit einem Flüchtling auf den Schönblick, der die Evangelisation Gott erlebt, miterlebt hat, der sich dann hat taufen lassen, der Jesus als den Weg entdeckt hat. Und warum Jesus allein? Und ich habe gedacht, es lohnt sich sehr, einfach mal das älteste Jesuslied miteinander vor Augen zu haben. Das ist der Christus-Hymnus aus Philipper 2. Jetzt schlagen Sie doch mal bitte das Gemeinschaftsliederbuch unter der Nummer 847 auf. Ich versuche es, diesen Text aus dem Kopf zu zitieren. Und Sie kontrollieren, ob das stimmt. Und wenn nicht, protestieren Sie. Ich mache das deshalb, weil ich Ihnen Mut machen möchte, Kernstellen der Bibel auswendig zu lernen. Ich empfehle jedem Christenmenschen, Kernstellen der Bibel auswendig zu lernen. Denn eines weiß ich, was man auswendig gelernt hat, wird inwendig seine Kraft entfalten. Als ich vor 2 Jahren fast gestorben wäre, ohne Vorbereitung, auf einmal hatte ich einen Hirnstamminfarkt und mich plötzlich vorfand im OP-Tisch und niemand Bekanntes da war, da war plötzlich Psalm 23 da. Den habe ich auswendig so oft gesprochen. Der war da und damit war plötzlich der gute Hirte Jesus Christus da. Ich empfehle Ihnen zum Beispiel die Wochensprüche auswendig zu lernen. Man hat für einen einzigen Vers 7 Tage. Das ist eine lange Zeit. Da schafft man das. Ne? Der Wochenspruch dieser Woche steht in Matthäus 11, Vers 28. Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Was meinen Sie, was das für ein kraftvolles Wort ist? Was meinen Sie, was das auch ganz konkret hineinspricht in das, was uns in dieser Woche alles begegnen kann? Wenn Sie die Wochensprüche des Jahres lernen, dann haben Sie in einem Jahr 52 Kernworte der Bibel. Die nimmt Ihnen niemand mehr weg. Und wissen Sie, was das Schöne ist? Nächstes Jahr kommen genau dieselben Sprüche wieder. Wussten Sie das eigentlich? Wussten Sie gar nicht. Ah ja, dann müssen wir mal hier das Konfirmandunterricht machen. Ja, Wochenspruch am ersten Advent ist immer, immer. Sacharja 9, Vers 9. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Immer. Sollen wir mal das Kirchenjahr kurz durchgehen? Aber dann, nein, nein. Jetzt machen wir Philipper 2. Mal schauen, ob ich es hinkriege. Lesen Sie mal mit. Da heißt es, das sind die Verse 5 bis 11, seid so gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Da stock ich. Bitte? Ward den Menschen gleich. Sie haben nicht protestiert. Sind viel zu lieb. Ward den Menschen gleich und nach der Erscheinung als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer, die im Himmel und auf Erden, alle Knie sich beugen sollen, derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Mit Ihrer Hilfe habe ich es geschafft. Vielen Dank. Solus Christus. Allein Jesus. Jetzt gehen wir diesen, lassen Sie das ruhig mal aufgeschlagen. Wir gehen nämlich diesen Text durch. Seid so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Da komme ich zum Schluss zu. Es geht um Jesus. Er, der in göttlicher Gestalt war. Ich behaupte übrigens, dass alle christlichen Feste, alle Jesusfeste in diesem Christus-Hymnus drin sind. Also wir werden jetzt gleich über Weihnachten nachdenken. Genau 6 Monate vor dem ersten Weihnachtstag. Ne? Haben Sie schon mitgekriegt? Die Tage werden schon wieder kürzer. Ja, wir gehen schon wieder. Haben Sie schon Weihnachtsgeschenke? Alles schon parat? Ja, es wird höchste Zeit. Es kommt schneller, als Sie denken. Es ist Weihnachten drin. Es ist Karfreitag drin. Es ist Ostern drin. Es ist Himmelfahrt drin. Ich behaupte sogar, dass Pfingsten drin ist. Ich weiß nicht, ob Sie es schon entdeckt haben. Es ist sogar die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus drin, es ist das jüngste Gericht drin, es ist alles drin. Mal gucken, ob wir, Sie haben mir gesagt, 45 Minuten Redezeit habe ich, ja? Ich habe gesagt, ich rede genauso lange, wie er mir sagt. Ja, ich habe hier die Uhr und wir haben ja Zeit. Jesus, der in göttlicher Gestalt war. Wenn wir das Wort Gestalt uns betrachten, dann sehen wir was Äußeres und sagen wir, das ist einer von mächtiger Gestalt oder von gedrungener Gestalt oder von korpulenter Gestalt oder von hagerer Gestalt. Wir sehen immer etwas Äußeres, eine äußere Form. Das griechische Wort, was aber hier steht, meint etwas anderes. Es heißt, übrigens im Griechischen heißt es Morphe, Morphe. Und dieses griechische Wort, was Martin Luther übersetzt mit Gestalt, meint in Form sein. Jetzt denken Sie auch vielleicht schon wieder an die Sandkastenförmchen. Oder die Frauen denken an diese Guggelup-Form. Da gibt die Form, gibt wieder eine äußere Gestalt. Aber wenn wir mal so sagen, also, wenn der VfB Stuttgart in Form ist, wenn die wirklich in Form sind, dann schaffen sie den Aufstieg in die erste Bundesliga. Und sie haben es geschafft. Die waren in Form. Wenn die Fußballnationalmannschaft in Form ist, dann könnten sie nächstes Jahr Fußballweltmeister werden, wenn die richtig in Form sind. Wenn der Vettel in Form ist, dann wird er vielleicht Weltmeister und schlägt jeden. Merken Sie, hier meint man in Form sein, nicht, dass der Body fit ist, sondern man meint die in einem steckende Möglichkeit. Ich weiß nicht, haben Sie schon mal nachgedacht, was Jesus eigentlich die ganze Zeit gemacht hat, bevor er in Bethlehem in der Krippe lag? Also es gibt ja Menschen, die erzählen, Großeltern, die erzählen ihren Enkelkindern die Jesusgeschichte und dann fangen sie bei Weihnachten an. Die Geschichte von dem Sohn Gottes fängt aber viel, viel früher an. Er war voll von göttlichen Möglichkeiten. Wenn man die Bibel jetzt zwei Seiten weiter aufschlägt, dann kommt man in den Kolosserbrief. Und im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15 bis 19, ist ein weiterer Christus-Hymnus. Da heißt es, denn durch ihn und zu ihm sind alle Dinge geschaffen, die im Himmel und auf Erden sind, die sichtbaren und die unsichtbaren Dinge. Es ist alles durch ihn und zu ihm erschaffen und es besteht alles in ihm. So heißt es da in Kolosser 1, Vers 15 bis 17. Das heißt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der hat, bevor er auf die Welt kam, schon von Ewigkeit her, wir sprechen vom präexistenten Christus, vom präexistenten Sohn Gottes, vom schon immer dagewesenen Sohn Gottes. Er war schon immer da, er war schon bei der Schöpfung dabei und er hat aus vollen Kräften und voller Kreativität mit dem Vater und dem Heiligen Geist haben sie alles ins Dasein gebracht, was ist. Jesus war voll dabei, als die Welt geschaffen wurde und er hat diese göttliche Morphe, die göttlichen Möglichkeiten aus vollen Zügen ausgelebt und er ist der, der beim Vater und mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist die Schöpfung ins Dasein brachte. Und er hat dafür gesorgt, dass die Schöpfung weiter existieren kann. Das bedeutet, dieser erste Satz, er, der in göttlicher Gestalt war, in göttlicher Morphe war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er war Gott gleich. Der Vater und der Sohn sind gleich. Ich und der Vater, wir sind eins. Das hat Jesus sogar betont, als er auf der Erde war. Er war wirklich Gott, Gottes Sohn, Göttlichkeit. Und jetzt klammert er sich nicht fest daran. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst. Da kann man auch wörtlich übersetzen, er entleert sich selbst, er entäußert sich, das heißt, er macht sich leer. Wovon denn? Von diesen göttlichen, ja, von dieser göttlichen Morphe, von dieser göttlichen Form, von diesen Möglichkeiten. Als er dann auf die Erde kam, wenn er von Bethlehem nach Jerusalem wollte, da konnte er nicht schnippen und dann war er da. Ja, so stellt man sich das vielleicht vor bei Superman oder bei irgendwelchen Science-Fiction-Sendungen. Da ist er gelaufen. Ja? Ich habe einen Film gesehen über Weihnachten. Und es ist ein Film von dem Leben von C.S. Lewis. Vielleicht kennen Sie C.S. Lewis, ein ganz berühmter Christ und Philosoph und Theologe. Und der Film heißt Shadowlands. Und dann sitzen zwei ältere Herrschaften am heiligen Abend, so im englischen gemütlichen Sessel und meditieren über Weihnachten. Sagt der eine, heute ist Weihnachten. Sagt der andere, und was heißt es? Sagt der erste, Gott wird Mensch. Da sagt der andere, dann müsste Gott verrückt sein. Gott zu sein und Mensch zu werden, das ist ja total verrückt. Ich habe vor vielen Jahren eine Evangelisation erlebt, noch zu Kasseler Zeiten. Da war Theo Lehmann da und wir hatten ein Riesenzelt in der Kasseler Innenstadt. Und wir haben dieses Zelt schon morgens, wir hatten 500 Mitarbeiter und wir haben das Zelt schon morgens geöffnet und dann kamen sehr viele Nicht-Sesshafte. Und die kamen zum Kaffee, weil wir Kaffee kostenlos angeboten haben. Dann kamen die daher und ich habe in diesen 2 Wochen so viele Biografien von Menschen gehört, die keinen Wohnsitz haben, die abgerutscht waren. Und es war schon bezeichnend, dass sie alle sagten, was sie früher einmal waren. Und irgendwas lief dann schief in ihrem Leben und dann waren sie abgerutscht. Und das hat keiner selber gewählt. Das war nicht schön. Wissen Sie, von allem Anfang an ist ja das menschliche Streben, lasst uns sein wie Gott. Das war ja schon ein Paradies. Ja? Wir könnten sein wie Gott. Das menschliche Streben ist immer ein Streben nach oben, nach einer neuen Dimension, nach einer neuen Möglichkeit, nach einer neuen Stufe. Wir wollen immer weiter, weiter und höher kommen. Das ist das menschliche Streben. Gott aber hat in Christus den Weg nach ganz unten gewählt. Sie kennen vielleicht das Passionslied, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Ist auch im Gemeinschaftsliederbuch, die Nummer 87. Da heißt es in der Strophe 2 folgendermaßen. Und wir müssen uns vorstellen, der Liederdichter, er stellt sich Folgendes vor, als hätte er ein Mikro in der Hand und würde das Mikro geradezu in den Himmel halten und O-Ton, Originalton im Himmel, als sich Gott Vater Weihnachten und den Heizplan ausdenkt. Wörtliches Zitat, können Sie nachlesen, wenn Sie wollen. Gemeinschaftsliederbuch Nummer 87, Vers 2. Der Vater spricht, geh hin, mein Kind, und nimm dich an, der Kinder, die ich ausgezahnt zu Straf und Zornesruhe. Die Straf ist schwer, der Zorn ist groß. Du kannst und sollst sie machen los durch Sterben und durch Bluten. Das heißt, der Weg des Sohnes Gottes, als er den Himmel verlässt, war ganz klar besprochen, dass er nicht nur Mensch wird, sondern dass er sogar in den Tod gehen wird, dass er sein eigenes Blut vergießen wird. So soll Erlösung für die Menschheit kommen. Jetzt stellen Sie sich doch mal einen Moment vor, wie es wäre, wenn der Sohn sich anders entschieden hätte. Er entäußerte sich selbst. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Jesus war bereit, im vollen Wissen, worum es geht, diesen Weg zu gehen. In die Erniedrigung und sogar hinein ins Sterben und Bluten. Wie heißt es dann im Vers 3 dieses Lied? Ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will dir's tragen. Mein Wollen hängt an deinem Mund, mein Wirken ist dein Sagen. Es gibt ein modernes Gedicht von Kurt Marti, das geht in etwa so. Ich wurde nicht gefragt bei meiner Zeugung. Und die mich gebar, wurde auch nicht gefragt bei ihrer Zeugung. Niemand wurde gefragt, außer dem einen. Und der sagte ja. Ich wurde nicht gefragt bei meiner Geburt. Und die mich gebar, wurde auch nicht gefragt bei ihrer Geburt. Außer dem einen. Übrigens, das ganze Gedicht ist in kleinen Buchstaben geschrieben. Nur der eine, die ist in großen Buchstaben geschrieben. Außer dem einen. Und der sagte ja. Jetzt schauen Sie nochmal diese Nummer 847 an. Jetzt machen wir ganz kurz mal eine kleine grammatikalische Fragestunde. Die Erniedrigung des Sohnes Gottes. Wer ist Subjekt dieser Erniedrigung? Ein Satz besteht aus Subjekt, Prädikat und Objekt. Wer ist Subjekt? Wer ist die handelnde Person bei der Erniedrigung des Sohnes Gottes? Nein, nicht Gott. Jesus. Er selbst sagt ja, er ist Subjekt seiner eigenen Erniedrigung. Er geht diesen Weg. Er ist auch handelnde Person bei seinem Weg bis zum Tod. Er macht es. Er tut es. Er handelt an, er entäußert sich selbst. Er ist gehorsam. Er tut es. Er ist Subjekt. Wer ist denn Objekt? Bitte? Nein? Wir machen jetzt nur ganz Deutschunterricht. Subjekt, Prädikat, Objekt. Wer ist Objekt? Schauen Sie nur in den Text. Nein? Bitte? Auch nicht, nein. Lasst uns mal einen ordentlichen Deutschunterricht hier machen. Er erniedrigte sich selbst. Er selber ist Objekt. Er ist Subjekt und Objekt seiner eigenen Erniedrigung. Ja? Er entäußert sich selbst. Er erniedrigt sich selbst. Er ist handelnde Person an sich selbst. So steht es da, oder? Also ich versuche mit Ihnen jetzt mal, wissen Sie, wenn wir in 6 Monaten Lametta im Baum haben, goldene Kugel, Lebkuchen, Weihnachtsgans, ja, Holderknabe im lockigen Haar und so weiter, dann blüht bei uns so ein Weihnachtsidylle, aber ja, in kurzen Hosen und kurzen Hemden, mitten im Hochsommer über Weihnachten nachdenken, da kann man noch mal ohne Schokolade und Nikolaus und so, man kann noch mal über Weihnachten in einer ganz anderen Weise da nachdenken. Wir lesen jetzt nicht Lukas 2, die Weihnachtsgeschichte, sondern wir lesen jetzt Weihnachten nach Philipper 2. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, entleert sich selbst, ward den Menschen, wie heißt es da? Ward den Menschen gleich. Vorher heißt es noch, er nahm Knechtsgestalt an. Da steht Sklaven, Sklavengestalt. Jetzt lasst uns noch mal ganz kurz überlegen, was hieß Morphe, Gestalt, Morphe? Die in ihm steckenden Möglichkeiten. Welche Möglichkeit hat ein Sklave? Überhaupt keine. Das ist völlig abhängig von seinem Herrn. Der Himmel und Erde geschaffen hat, der göttliche Möglichkeiten hatte, der alles im Griff hatte, der alles geschaffen hat, alle Schöpfermacht in den Händen hat. Der entäußert sich und nimmt Knechtsmöglichkeiten an. Morphe heißt das Griechische. Wissen Sie, was das heißt? Das ist die Metamorphose Gottes. Ich habe vorhin noch mit dem Professor Eckstein darüber gesprochen. Ich habe ihn vorhin noch getroffen. Sage ich, hör mal, Hans-Joachim, ich spreche heute Abend in Denkendorf von der Metamorphose Gottes und das ist Weihnachten. Sage ich, ist das theologisch richtig? Sagt er, vollkommen richtig. Wir kennen ja Metamorphose im innergeschöpflichen Bereich und denken an die Raupe. Ja, Raupe gesehen schon mal. Die verpuppt sich und wird ein wunderbarer Schmetterling. Und wir staunen darüber und freuen uns darüber, dass aus so einem komischen Raupenwesen ein bunter, wunderbarer Schmetterling wird. Das ist eine Metamorphose im innergeschöpflichen Bereich. Was wir hier lesen, sprengt den Rahmen total. Das ist Gottes Metamorphose. Gott wird Mensch. Gott, der alles überragend ist, der Schöpfer, zwängt sich hinein in den Mutterschoß einer jungen 13-, 14-jährigen Frau. Da ist es doch die schwanger, ne? Ja, wen hat sie denn da drin? Den Sohn Gottes. Müssen Sie sich mal vorstellen. Was kann der denn? Gar nichts. Warum denn nicht? Weil er ja dein Bauch ist. Da kann er nicht irgendwie mal sich da Gehör verschaffen? Können Sie sich das vorstellen? Was das für eine Erniedrigung ist. Wir bekennen jeden Sonntag im Gottesdienst, wir sprechen bei uns im Schönblick in jedem Gottesdienst das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Jesus Christus. Ja? Dann heißt es, gezeugt durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Die hat den Sohn Gottes geboren, der in einer Metamorphose sich hineinzwängt in Fleisch und Blut, der ein Embryo wird. Das muss man sich mal vorstellen. Also es ist nicht hier einfach so Weihnachten und so, wie wir uns das so vorstellen. Ich finde das ungeheuerlich. Solus Christus, das ist einzigartig. Das gibt es in keiner Religion, dass Gott sich so klein macht, so gering macht, so abhängig macht, so Sklavenmorphe annimmt. Er kann gar nichts mehr. Wissen Sie, und dann lesen wir, und sie gebar ihren Sohn und legte ihn in eine Krippe, und dann, wissen Sie, wie es weiter heißt, und wickelte ihn in Windeln. Ich habe 4 Kinder. Ich habe Tausende von Kindern von Windeln gewickelt. Ich gehöre zu der Generation Männer in Deutschland, wo die Frauen das nicht mehr alleine machen, sondern die Männer in die Pflicht nehmen. Ich kann Ihnen sagen, was ich Kinder und Windeln gewickelt habe, das geht in die Tausende. Warum macht man denn das? Das steht in der Bibel. Sie wickelte ihn. Warum macht man denn das? Ja, weil der da reinmacht. Und ich weiß noch heute, wie ich in Spanien war im Urlaub und unser Jüngster wollte in den Kindergarten. Ich habe ihm gesagt, und wenn du es nicht langsam lernst, dass man auf die Toilette geht, dann gibt das nichts mit dem Kindergarten. Und es war dann tatsächlich so am ersten Urlaubstag in Spanien, da sagt der Papa, ich muss aufs Klo. Wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich bin in die Luft gesprungen, habe Halleluja gerufen und gesagt, endlich nach so und so vielen Jahren ist das Haus Scheuermann windelfrei. Wunderbar. Warum erzähle ich das? Ich will, wart den Menschen gleich. Wart den Menschen gleich. Bis ins Menschliche. Der musste, das kann man sich gar nicht vorstellen. Der Sohn Gottes muss, das schreibt die Bibel, er musste lernen, trocken zu werden. Warum sagt sie sonst, sie wickelt ihn in Windeln? Der musste laufen lernen. Da hat er genau wie alle Kinder ein Jahr für gebraucht. Der musste sprechen lernen. Der ist wirklich Mensch geworden. Wir hatten ja vorhin eine schöne Einleitung mit dem Dustin Hoffmann. Ich habe den Film damals auch gesehen. Der Dustin Hoffmann, einer der großen, wunderbaren Schauspieler, der verdientermaßen den Oscar gekriegt hat. Ich finde diesen Film Rain Man ein fantastischen Film, der sich wirklich ein Jahr lang hineinbegeben hat in die Szene der Autisten, damit er merkt, welche Handlungen sie machen, wie sie sich bewegen. Es ist wirklich ein wunderbarer Film. Jetzt ist es nur noch Folgendes. Der Vergleich ist ja richtig. Jesus ist zu uns gekommen und er hat mit uns gelebt und er weiß wirklich, was in uns abgeht. Und das ist ein ganz großes Thema der Bibel, dass man wirklich sagen kann, Jesus, der hat mit uns gelitten, der weiß, wie Leid ist, der hat selber gelitten, der weiß, wie es bei uns abgeht, das hat er alles selber mitbekommen, der ist wirklich hineingekommen in unser Menschsein. Es gibt nur einen Unterschied. Der Dustin Hoffmann war kein Autist. Der Dustin Hoffmann hat dann, nachdem er als hervorragender Schauspieler sich ein Jahr lang auf die Rolle vorbereitet hat, er hat die Rolle Autist gespielt. Das ist der große Unterschied. Jesus hat nicht die Rolle Mensch gespielt. Er war Mensch. Das ist ein großer Unterschied. Gott wird Mensch. Jesus wurde Mensch. Was sagt Martin Luther in seinem Weihnachtslied? In unser armes Fleisch und Blut verwandelt sich das ewig Gut. Ist auch die Metamorphose, die Verwandlung. Gestaltenwandel. In unser armes Fleisch und Blut. Jesus nimmt Fleisch und Blut an. Jesus wird wirklich Mensch. Jesus konnte weinen. Jesus konnte durstig sein. Jesus konnte leiden. Jesus konnte sein Blut vergießen. Jesus musste sterben. Er ist tatsächlich Mensch geworden. Die alte Kirche hat sich lange darüber überlegt, wer war denn eigentlich dieser Jesus? War er Gott oder war er Mensch? Wie viel Prozent war er Gott? Wer lief denn da rum von Nazareth? Wer hat denn das Handwerk Zimmermann gelernt? Wer war denn der Rabbi? Es war Gott. Siehe, das ist Gottes Sohn. Aber er war auch Mensch. Ja, was denn nun? Gott oder Mensch? Wir denken immer logisch. Ja, entweder Gott oder Mensch. Die alte Kirche hat eine Formel gefunden, die sagt, wahrer Gott und wahrer Mensch. 100% Gott und 100% Mensch. Nicht 50-50 oder 90-10, sondern er war wahrer Gott und wahrer Mensch. Jetzt haben wir gerade mal Weihnachten versucht, so ein bisschen mit einem anderen Vokabular zu begreifen. Und ich hoffe, es ist bei rausgekommen. Solus Christus. Das ist einzig. Das ist unvergleichlich. Das kann man auch religionsphilosophisch vergleichen mit allen Religionen. Sowas gibt es nicht. Dass Gott Mensch wird in seinem Sohn. Jetzt lasst uns weiter den Weg der Erniedrigung nochmal sehen. Er kommt von höchster Höhe. Höher kann man nicht denken als göttliche Morphe, göttliche Gestalt. Wird Mensch, das ist schon eine unglaubliche Erniedrigung. Sklavenmorphe, menschengleich, nicht nur die Rolle, sondern gleich, ward als Mensch erkannt. Dann heißt es weiter, er ward gehorsam bis zum Tode. Und dann wird der Tod noch speziell beschrieben, ja zum Tode am Kreuz. Darüber müssen wir auch noch einen Moment nachdenken. Was es Jesus gekostet hat, wird mir immer wieder deutlich, wenn ich die Szene im Garten Gethsemane mir vor Augen male. Jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Der Weg von Jesus, den hatte der Vater mit seinem Sohn im Himmel besprochen. Er hat gesagt, pass mal auf, die Menschen, die gehen verloren. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Du kannst und sollst sie machen los durch Sterben und durch Bluten. Wir besprechen das jetzt. Du gehst zu den Menschen. Du wirst selber Mensch. Du zwängst dich hinein. Du lässt dich gebären. Du, der du Schöpfer bist, wirst Geschöpf. Du machst diese Verwandlung durch. Du hörst dabei nicht auf Gott zu sein, Gottes Sohn zu sein. Jesus hat immer wieder davon gesprochen, der Vater und ich, wir sind eins. Also der wusste, wer er war. Und Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Gott selber hat sich immer zu diesem Jesus von Nazareth als seinem Sohn bekannt. Also diese Beziehung blieb. Und jetzt der Garten Gethsemane. Das muss man sich vorstellen, das war alles besprochen. Jesus ist diesen Weg aus eigener Entscheidung, niemand wurde gefragt außer dem einen, der sagte ja, er hat ja gesagt. Und keine 24 Stunden, bevor Jesus am Kreuz ruft, es ist vollbracht, rutscht er auf den Knien, fleht seinen Vater im Himmel an und betet, Vater, ist's möglich, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und schwitzt Blut und Wasser. Muss man sich mal vorstellen. Vater, ich kann das nicht. Ich will das nicht. Ich schaffe es nicht. Ich packe es nicht. Das war alles besprochen, aber Vater, kannst du nicht noch irgendeine andere Möglichkeit schaffen, dass dieses an mir vorübergeht? Das muss man sich mal vorstellen. Dann ringt er sich durch zu dem, aber nicht mein Wille, ich will nicht, sondern dein Wille geschehe. Und dann lesen wir davon, dass die Engel ihn stärken und er diesen Weg bis in die letzte Konsequenz geht. Und in der Passion Jesu ist und bleibt Jesus der Aktive. Er sagt, ich hätte Legionen von Engeln, die könnten mich schützen und befreien. Aber er geht diesen Weg ans Kreuz, aus Gehorsam zum Vater, aus Liebe zum Vater und auch aus Liebe zu uns. Was heißt es eigentlich, als Sohn Gottes in den Tod zu gehen? Man müsste sich ja geradezu fragen, kann Jesus überhaupt sterben? Gott ist das Leben. Kann der das Leben erfunden hat, der das Leben überhaupt ist, kann der überhaupt sterben? Ja, man müsste sich auch fragen, ist er überhaupt gestorben? Es gibt ja Theologen, die behaupten, der war nur scheintot. Und dann kamen die Frauen mit den ätherischen Ölen und die haben ihn revitalisiert und dann war er wieder da. Nein, Jesus ist gestorben. Er ist tatsächlich gestorben. Und ich habe mich gefragt, woran stirbt er eigentlich? Stirbt er weil Petrus ihn verleugnet hat? Stirbt er, weil Judas ihn verraten hat? Stirbt er, weil Pilatus ihn verurteilt hat? Woran stirbt Jesus? Diese Figuren sind im Grunde alle nicht die entscheidenden Figuren. Wissen Sie, warum er stirbt nach meiner biblischen Überzeugung? Weil der Vater ihn verlassen hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wer von Gott verlassen ist, kann nicht mehr leben. Jetzt sage ich es noch spitzer. Er stirbt, weil Gott ihn verflucht hat. Verflucht ist, wer am Holze hängt, heißt es im Alten Testament. Jesus, der Sohn Gottes, nimmt die Schuld und Sünde aller Menschen aller Zeiten auf sich und steigt ans Kreuz, und der Vater verflucht ihn, weil er, der von keiner Sünde wusste, sich für uns zur Sünde gemacht hat. Das ist noch eine Verwandlung. Der komplett reine und sündlose wird für uns, weil er alle Schuld und Sünde, alle Verlorenheit, alle Gottesferne, weil er sie an sich zieht, auf sich zieht. Er wird quasi, er personifiziert jetzt am Kreuz den Sünder. Er, der von keiner Sünde wusste, hat sich für uns zur Sünde gemacht. Und Sünde heißt Gottesferne, Gottestrennung. Ich habe darüber mal gepredigt, da habe ich dann anschließend einen Anpfiff bekommen von der Pfarrfrau. Das war auch ein Allianzgottesdienst, ein Allianzabschlussgottesdienst. Und kam hinter eine Pfarrfrau auf mich zu und sagte, also sowas geht gar nicht. Sie wird sich beschweren beim Oberkirchenrat, das hat sie gemacht. Sie hat sich beim theologischen Ausschuss beschwert. Das ging noch 3 Jahre. Ja? Sie sagte, sowas darf man nicht predigen. An so einen Gott will ich nicht glauben, sagt sie. Der seinen Sohn verflucht, der seinen Sohn bestraft. Jetzt gehen wir nochmal in unser Gemeinschaftsliederbuch. Schlagen Sie mal das Lied 86 auf. Wir haben ja das Lied 87 schon aufgeschlagen. Jetzt gucken wir mal in das Lied 86. Das ist übrigens das allererste Passionslied. Wissen Sie, wie die erste Strophe heißt? Du großer Schmerzensmann, vom Vater so geschlagen. Du großer Schmerzensmann, vom Vater so geschlagen. Ich habe neulich gepredigt über die Opferung Isaaks durch Abraham. Und da geht der Abraham mit seinem einzigen Sohn, um ihn zu opfern. Und als er ihn gerade erschlagen will, fährt Gott ihm in den Arm und sagt, mach es nicht. Such dir einen Widder oder irgendwas. Wissen Sie, was in Römer 8 steht? Da heißt es, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Ist Gott für uns, wer will gegen uns sein? Der auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat. Gott sagte dem Abraham, es ist übrigens wörtlich dasselbe, verschone ihn, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist für mich eine Kernstelle, die deutlich macht, Gott hat seinen geliebten einzigen Sohn nicht verschont, sondern er hat ihn erschlagen. Hat das Gericht Gottes auf ihn gelegt. Jetzt sind wir bei Karfreitag. Hier wird etwas deutlich von der Heiligkeit Gottes. Das kann man schier nicht vertragen. Das kann man schier nicht ertragen. Aber Gott vollzieht das Gericht über Sünde an seinem eigenen Sohn. Jesaja 53 erfüllt sich hier. Die Strafe Gottes liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wurde, ist er diesen Weg gegangen. Merken wir etwas von der Tiefe des Ganzen. Jetzt schau auf die Uhr, die Zeit ist um, aber unser Text ist noch nicht vorbei. Ich mach's mal ganz schnell. Wir haben lange über Weihnachten gesprochen, ist unglaublich, Gott wird Mensch. Wir haben über Karfreitag gesprochen, ist auch unglaublich in der Tiefe, was das bedeutet, auf dass wir Frieden hätten. Es hat Gott alles gekostet, seinen eigenen Sohn. Und jetzt kommt Ostern und Himmelfahrt. Darum hat ihn auch Gott erhöht. Wer ist jetzt Subjekt? Gott. Jesus erhöht sich selber nicht. Er erniedrigt sich selber. Aber jetzt weckt Gott ihn auf, holt ihn aus dem Tod. Er ist wirklich gestorben. Und Gott sagt zu diesem Gekreuzigten, der diesen Weg gegangen ist, aus Gehorsam und bis in die letzte Konsequenz, durchgerungen hat er das im Garten Gethsemane. Gott sagt, so, ich wecke dich auf. Das ist die erste Stufe der Erhöhung, Ostern. Er ist der Erstling der neuen Kreatur. Die Auferweckung von Jesus Christus ist die Auferstehung zum ewigen Leben. Er hat den Tod jetzt tatsächlich hinter sich. Wissen Sie, es gab ja vorher auch schon Auferweckung. Johannes 11, Lazarus. Da steht Jesus vor dem Grab, das heißt, der stinkt schon und so, macht den Grabstein weg. Lazarus, komm heraus. Unglaublich, ne? Dann kommt er raus. Aber wissen Sie, was das, der Unterschied ist zwischen der Auferweckung des Lazarus und der Auferweckung von Jesus? Lazarus ist auferweckt ins alte Leben. Der arme Kerl musste wieder sterben. Ich finde es gar nicht so witzig, weil das war einer, der zweimal sterben musste. Also ich meine, einmal reicht. Ja? Die Tochter des Jairus, die erweckt Jesus und sie muss wieder sterben. Von Christus heißt es, dem Auferstandenen, er ist der Erstling der neuen Schöpfung, der den Tod nun endgültig hinter sich hat. So dass Paulus in 1. Korinther 15 jubeln kann, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jetzt an Ostern ist der Tod ein für allemal besiegt. So dass sogar uns gilt, selbst wenn wir sterben, leben wir. Jesus sagt das, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Der Tod ist entmachtet. Paulus schreibt in den Römer 8, niemand und nichts kann uns mehr trennen von der Liebe Gottes. Weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Leben noch Tod kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Der Tod hat seine Macht verloren. Er kann uns nur noch dienen, dass wenn er uns packt, der kriegt nicht mehr als die äußere Hülle, das irdische Haus, das muss sowieso zerfallen, aber wir selbst bleiben in seiner Hand geborgen. Das ist was, ja? Das ist eine Hoffnung. Solus Christus, das schafft nur Jesus. Der Auferstandene, den Gott erhöht hat. Zweite Erhöhung, Himmelfahrt. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Übrigens, den Namen Jesus, der da über alle Namen ist, den bringt er von der Erde mit. Seine Eltern haben ihn Jesus genannt. Also im Himmel, vorgeburtlich hieß er noch nicht Jesus, da war er der Sohn Gottes. Jesus von Nazareth, das bringt er aus seinem irdischen Leben mit. Wenn ich vorhin sagte, als Gott Mensch wurde und wirklich Mensch wurde, hört er nicht auf, Gott zu sein, dann könnte man jetzt sagen, und als Jesus aufgefahren ist, dann nimmt er seinen menschlichen Namen Jesus mit. Er ist der Erstling der neuen Schöpfung und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Was feiern wir an Himmelfahrt? Wir feiern an Himmelfahrt die Inthronisation des gekreuzigten und auferstandenen Sohnes Gottes. Gott hat ihm alle Regierungsgeschäfte übertragen. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben, von Gott natürlich, alle Macht und alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wir singen an Himmelfahrt, Jesus Christus herrscht als König, alles ist ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Alle Zunge soll bekennen, Jesus ist der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Das ist im Grunde nichts anderes wie Philipper 2, Vers 10 und 11. Also, ich mache es schnell, Ostern, Himmelfahrt und jetzt kommt noch, Herr Pfingsten kommt ganz zum Schluss. Jetzt kommt noch was Hammermäßiges. Dann heißt es, alle Zungen müssen, alle Knie müssen sich beugen, derer, die im Himmel und auf Erden unter der Erde sind. Nun kann man ja Folgendes sagen. Ich habe neulich gesehen, dass die Königin von Holland oder von irgendwo, die war beim Papst. Das fand die ganz toll. Ist sie zum Papst gegangen, hat einen Schleier und dann macht sie so einen Knicks. Knie sich beugen, Knicks. Man sagt ja, das ist ein Zeichen der Ehrergebung. Ja? Also ich lernte früher, Frauen machen einen Knicks und Männer machen eine Verneigung, ein Diener, sagte man. Man könnte jetzt denken, alle Knie werden sich beugen, dass sie alle eine Höflichkeitsfloskel zur Anerkennung von Jesus machen. Ist aber gar nicht gemeint. Alle Knie werden sich beugen, das ist ein Ausdruck aus der antiken Kriegssprache. Ich werde dich in die Knie zwingen, sagt man. Und dann hat in der Antike einer, der mächtiger war, den anderen in die Knie gebracht. Das war das Zeichen der Ergebung. Dann hat er seinen Stiefel genommen, hat den in den Nacken gestellt. Dann hat er sein Schwert genommen. Und dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder rüber ab oder Gnade. Und das sagt dieser Vers. Vor Jesus werden alle Knie sich beugen im Sinne von Kapitulation. Jeder wird sein Gerichtsurteil, Jesu Gerichtsurteil akzeptieren und vor ihm kapitulieren. Am Ende der Tage, am jüngsten Tag, dann wird es heißen, vor Jesus kannst du nur noch in die Knie gehen und sein Urteil akzeptieren. Und das Tolle ist, dass wir schon im Leben kapitulieren dürfen vor Jesus. Und er möchte uns begnadigen. Das ist das Evangelium. Er sagt, ja, kapituliere und empfange meine Gnade. Du hättest es nicht verdient. Das ist dann schon sola gratia, allein die Gnade. Ich komme zum Schluss. Der erste Vers, das ist für mich Pfingsten. Seid so gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Ich habe versucht, Ihnen heute Abend den ganzen Abend in irgendeiner Form vorzuschwärmen von Jesus, in seiner Einzigartigkeit, in seiner Unvergleichlichkeit. Ja, und jetzt auf einmal heißt es, seid so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht oder wie Jesus Christus auch war. Da müssen Sie jetzt sagen, ja, Moment einmal, geht doch gar nicht. Jesus ist doch einzigartig. Das können wir, wie können wir denn seine Gesinnung, bin ich Jesus oder was? Ja, das ist Pfingsten. Jesus gibt uns seinen Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und jetzt auf einmal ist es möglich, die Jesus-Gesinnung aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Was sagt er zum Beispiel? Er sagt zum Beispiel, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Da steht auch im Griechischen immer das Wort Agape. Agape ist eine Liebe, die nur Gott produzieren kann. Eine vorbehaltlose Liebe, die Menschen gar nicht bringen. Jetzt sagt Jesus, ein neues Gebot, ein Novum, nie da gewesen, was ganz Neues bringe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und das ist das schöne Wunder, dass der Heilige Geist in uns das bewirkt und es schafft. Das ist der Unterschied zwischen den Imperativen und Befehlen, die wir Menschen machen. Also als mein Sohn noch 3 Jahre war, wenn ich dann zu ihm gesagt hätte, Christoph, ich bin hier im Schönblick, ich habe da eine Bibelarbeit, die wollen das genauer wissen, jetzt gehst du mal bitte in mein Arbeitszimmer und holst das NT-Grätsel, bringst das hierher und liest den Johannes-Prolog in Griechisch den Leuten vor. Dann hätte mein Sohn gar nicht gewusst, was er machen soll. Der weiß nicht, was Entegreze ist. Der könnte das nicht. Und wenn ich ihm gesagt hätte, mach das endlich, das ist Blödsinn. Menschliche Imperative, menschliche Befehle setzen voraus, dass derjenige, dem ich das gebe, das auch machen kann. Göttliche Imperative bringen die Kraft des Heiligen Geistes mit und setzen uns, machen uns zu Menschen, die imstande sind, das zu tun, was er sagt. Das heißt, wenn er uns sagt, liebt einander, wie ich euch liebe, dann schafft sein Imperativ in uns durch Gottes Geist die Möglichkeit. Wir können als Christen Menschen in einer anderen Weise durchs Leben gehen. Die Möglichkeit schafft der Heilige Geist in uns. So, jetzt möchte ich Ihnen ein großes Kompliment machen. Es ist unglaublich, Sie haben jetzt 60 Minuten lang zugehört und sind nur ganz wenige eingeschlafen. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und mein Wunsch war nur eines, dass Sie mit großer Freude als Christen leben und sagen, wie gut ist es, dass es Jesus gibt. Er allein ist meine Hoffnung, mein Heil, meine Zukunft, meine Freude und ich möchte keinen Tag mehr ohne ihn leben. Es sollte ein Abend der Glaubenszuversicht und der Vergewisserung sein. Vielen Dank.